NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Antje Diekan. Schönen guten Abend. Am Wochenende hat er noch die Korken knallen lassen und seinen WM-Titel gefeiert. Heute verkündet Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ganz überraschend sein Karriereende. Wir berichten in dieser Sendung. Außerdem schauen wir nach Frankreich, wo Präsident Hollande gestern nicht ganz so überraschend bekannt gegeben hat, dass er bei den Wahlen im kommenden Jahr nicht mehr antritt. Dazu auch unser Kommentar. Und es geht noch einmal um die Pkw-Maut auf deutschen Straßen, gegen die von der EU jetzt keine Einwände mehr kommen, dafür aber umso stärkere von den Nachbarländern. Zunächst aber visieren wir die Ziellinie bei einem Dauerstreitthema an. Die Zukunft der Kaisers-Tengelmann-Supermarktkette scheint endlich geklärt. Die Konkurrenten Edeka und Rewe haben ihren Übernahmekampf beendet, nach insgesamt mehr als 2 Jahren. Olaf Biernat berichtet.
Rewe und Edeka haben sich geeinigt und Verträge unterzeichnet. Darin ist geregelt, wie die Supermarktkette aus Mülheim an der Ruhr mit ihren bundesweit 400 Filialen unter den beiden aufgeteilt wird. Bevor der Deal endgültig fix ist, müssen die Verträge noch von verschiedenen Stellen geprüft werden. Für Handelsexperte Thomas Röb von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg nur eine Formalie.
Aus meiner Perspektive kann jetzt im Prinzip eigentlich nicht mehr sehr viel schief gehen. Das gilt umso mehr, als ja das Kartellamt, das eventuell noch hat Hürden aufbauen können, von vornherein mit einbezogen wurde und deswegen auch weiß, was da im Moment passiert. Ich würde behaupten, dass es jetzt wirklich zu einem endgültigen Abschluss kommt und damit im Prinzip dann auch zu der gewünschten Rettung.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel begrüßte die Einigung. Er wird die Verträge jetzt prüfen. Ein Ergebnis wird für kommende Woche erwartet. Danach muss noch das Kartellamt grünes Licht geben. Gabriel hatte die Übernahme von Kaisers Tengelmann durch Edeka erst mit einer Ministererlaubnis möglich gemacht. Dagegen hatte der Konkurrent Rewe geklagt. Und dann begann ein langer Poker um die Filialen, der nun sein Ende gefunden hat. Gewinner sind ganz klar die 15.000 Mitarbeiter. Ihre Jobs sind 5 Jahre lang gesichert, sagt Eva Völpel von der Gewerkschaft Verdi.
Wir haben alle Voraussetzungen für die tarifliche Absicherung geschaffen. Das heißt, alle benötigten Tarifverträge sind fertig verhandelt und die Tarifkommissionen haben diesen Verträgen auch schon zugestimmt. Wir gehen jetzt davon aus, dass der gesamte Prozess jetzt sehr bald zu einem guten Ende für die Beschäftigten kommt.
Die 400 Supermärkte von Kaisers Tengelmann werden so aufgeteilt. Rewe bekommt knapp 70 Filialen, fast alle in Berlin. Die übrigen rund 330 Märkte in NRW, Bayern und Berlin übernimmt Edeka. Ebenso die Verwaltungen und Lager, außerdem Fleischwerke in Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Auch für ihre Mitarbeiter gilt eine 5-jährige Jobgarantie. Doch danach rechnet Experte Röb mit einem schnellen Aus.
Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Edeka die Bestandsgarantie für die Arbeitsplätze in Verwaltung und Fleischwerken sehr viel länger und auch in den Filialen, die eigentlich nicht profitabel arbeiten, für einen sehr viel längeren Zeitraum übernimmt, als eben die in der Ministererlaubnis geforderten 5 Jahre.
Weder Rewe noch Edeka oder Tengelmann wollten sich zu den Verträgen äußern. Erst wenn die Prüfung der Behörden abgeschlossen und der Deal perfekt ist, soll es Statements geben. Auch die Mitarbeiter sind noch zurückhaltend. Sie zittern seit mehr als 2 Jahren um ihre Jobs und glauben an die Einigung erst, wenn sie das schwarz auf weiß haben. Und das soll nach dem Willen der Unternehmen und von Bundeswirtschaftsminister Gabriel noch vor Weihnachten der Fall sein.
Der französische Präsident Hollande hat wohl schon lange nicht mehr so viel Lob wie heute zu hören bekommen. Selbst seine Gegner attestierten ihm Mut und politischen Weitblick, nachdem Hollande gestern verkündet hatte, dass er nicht noch einmal bei der Präsidentenwahl antreten will. Damit verzichtet in Frankreich zum ersten Mal seit fast 60 Jahren ein amtierender Staatschef darauf, sich um eine zweite Amtszeit zu bemühen. Jetzt richten sich alle Blicke auf Premierminister Valls, ob und wann er sich für die Nachfolge bewirbt. Kerstin Geilmeier berichtet aus Paris.
Man hätte es eigentlich ahnen können. Spätestens seitdem Premierminister Valls am Montag mit leicht zufriedenem Gesichtsausdruck den Amtssitz des Präsidenten verließ. 2 Stunden Unterredung plus Mittagessen mit Hollande, nachdem Valls am Wochenende in einem Zeitungsinterview damit gedroht hatte, in der Vorwahl der Sozialisten gegen den eigenen Chef anzutreten. Es steht außer Frage, dass es auch nur einen Ansatz einer institutionellen Krise geben könnte. Es wird keine Konfrontation bei den Vorwahlen zwischen dem Präsidenten und dem Premierminister geben.
président de la République et le premier ministre.
Versicherte Valls noch am Abend danach. Die drohende Regierungskrise also erst einmal abgewendet. Und seit gestern Abend ist auch klar, warum. Der Kreis von Hollands Unterstützern war in den vergangenen Monaten verschwindend gering geworden, spätestens seit dem umstrittenen Enthüllungsbuch im Herbst, in dem Hollande vor Journalisten freimütig auch über Parteifreunde lästerte. Mit seiner Entscheidung, nicht mehr anzutreten, will Hollande auch eine weitere Spaltung des linken Lagers vermeiden.
Comme socialiste.
Als Sozialist, der ich mein ganzes Leben lang gewesen bin, kann ich eine Zersplitterung der Linken nicht akzeptieren. Sie hätte dann keine Hoffnung mehr, sich gegen den Konservatismus und noch schlimmer, gegen den Extremismus durchzusetzen. Sagte er gestern Abend in seiner Fernsehansprache. Alle Blicke richten sich nun auf den ehrgeizigen Premierminister Valls. Er lag in den letzten Umfragen vor Präsident Hollande. Kritiker hat er aber auch in den eigenen Reihen genug. Nach Meinung von Pascal Cherki, sozialistischer Abgeordneter und Unterstützer von Benoît Hamon, der sich bereits zum Kandidaten bei der Vorwahl der Sozialisten erklärt hat, hat der Druck von Valls zu Hollandes Entscheidung beigetragen. Wenn sie von ihrem eigenen Minister fallen gelassen werden, denn das ist das, was Valls gemacht hat, er hat ihn erpresst, dann hilft es ihnen nicht gerade dabei, diesen Kampf gelassen aufzunehmen. Bei den politischen Gegnern der Sozialisten liegen die Argumente natürlich etwas anders. Ob Valls oder Hollande, das mache keinen Unterschied, findet Thierry Soler, Sprecher des frisch gebackenen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Fillon. Die Franzosen erwarten, dass das Kapitel dieser Präsidentschaft umgeschlagen wird. Angesichts der Spaltung in seiner eigenen Regierungsmannschaft und seiner politischen Bilanz hat Hollande entschieden, nicht wieder anzutreten. Allerdings, ich weiß nicht, ob Valls und Macron, die ebenfalls für diese Bilanz verantwortlich sind, die gleiche Hellsichtigkeit besitzen. Marine Le Pen wirft dagegen wie gewohnt alle gegnerischen Kandidaten in den gleichen Topf. Das ist doch nur eine Umverpackung, ätzt die Chefin des rechtsextremen Front National. Herr Fillon auf der einen, Herr Valls auf der anderen Seite. Das sind Premierminister, die nun als Kandidaten antreten und versuchen glaubhaft darzulegen, dass sie überhaupt keine Verantwortung für die Bilanzen der Amtszeiten von Nicolas Sarkozy und François Hollande hatten. Noch hält sich Premierminister Valls mit Ankündigungen vornehm zurück. Doch dass er bei den Vorwahlen der Sozialisten im Januar ins Rennen gehen wird, gilt als ausgemacht. Die Karten im linken Lager, sie werden durch die Absage Hollandes jetzt noch einmal neu gemischt.
Erst Nicolas Sarkozy, jetzt François Hollande. Innerhalb von knapp 2 Wochen sind 2 Männer mit Erfahrung im höchsten Staatsamt als Kandidaten für die Wahl 2017 ausgeschieden. Gerade Hollande muss es schwer gefallen sein, einzusehen, dass auch im eigenen Lager der Widerstand gegen ihn zu groß ist. Unsere Korrespondentin in Paris, Barbara Kostolnik, kommentiert seine Entscheidung.
François Hollande hat nun wahrhaft Geschichte geschrieben, wie er es sich so sehr gewünscht hat. Er ist zwar nach wie vor der unbeliebteste Präsident der 5. Republik, aber er wird in die Geschichtsbücher eingehen als der erste Präsident, der freiwillig auf eine zweite Amtszeit verzichtet hat. Und das in einem Land, in dem die Ämter- und Mandatshäufungen unter Politikern olympische Ausmaße erreicht haben. Viel mehr am meisten. Hut ab also vor Hollande. Nur der Präsident hatte kaum eine andere Wahl. Die Entscheidung ist quasi alternativlos gewesen. Wäre er noch einmal angetreten, ohne die Vorwahlen der Sozialisten mitzumachen, wäre ihm das um die Ohren geflogen. Das linke Lager wäre implodiert. Das konnte und wollte er seinen Sozialisten dann wohl doch nicht antun. Hätte er mitgemacht und sich also den Vorwahlen gestellt, hätte es sehr wahrscheinlich die größtmögliche Demütigung gegeben. Er hätte es aller Voraussicht nach nicht einmal geschafft, diese Vorwahlen zu überstehen. Zuletzt lag er in Umfragen weit abgeschlagen bei etwa 10%. Selbst die Wähler der Linken hatten kein Vertrauen mehr in ihren unpopulären Präsidenten. Aber allein, dass sich ein amtierender Präsident, Oberbefehlshaber über die Streitkräfte, überhaupt parteiinternen Vorwahlen stellen soll, sagt schon einiges aus über die Autorität dieses Präsidenten. Kein Rückhalt, weder in der Bevölkerung noch in der eigenen Partei. Irgendwann dürfte er sich dessen bewusst geworden sein, auch wenn selbst in seinem engsten Umfeld niemand damit gerechnet hatte, dass Hollande sich selbst aus dem Rennen nehmen würde. Am wenigsten im Übrigen der Front National. Für den ist die Entscheidung des Präsidenten eine weitere Hiobsbotschaft nach der Kür des konservativen François Fillon. Wenn sich das linke Lager nämlich auf einen Kandidaten einigen könnte, was durch Hollandes Verzicht sehr viel wahrscheinlicher geworden ist, dann stünden die Chancen von Marine Le Pen noch schlechter, im Mai 2017 Präsidentin zu werden. Noch sitzt François Hollande im Élysée und er will, so hat er es zumindest angekündigt, bis zum Ende reformieren. Mag sein, dass der Mann bis Mai zwar noch mehr lame duck ist als vorher, aber er hat sich durch seinen Auftritt und seinen Abgang eine gewisse Achtung erworben. Schon möglich, dass viele Franzosen, die vorher die Augen verdreht haben, wenn man auch nur den Namen Hollande ausgesprochen hat, nun etwas besser von diesem Präsidenten denken, der eine historische und eine mutige Entscheidung getroffen hat für einen französischen Politiker.
Barbara Kosteunig kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die europäische Polizeibehörde Europol warnt vor neuen Anschlägen der Terrororganisation Islamischer Staat. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnten schon mehrere Dutzend IS-Terroristen in Europa sein. In einem Bericht warnt Europol, dass die Anschlagsziele sich verändert haben. Statt Polizisten oder Militärpersonal würden jetzt verstärkt Zivilisten angegriffen. Ludger Kazimierzak berichtet.
Mit jedem Gebietsverlust der Terrormilizen in Syrien und im Irak steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Dschihadisten in ihre europäischen Heimatländer zurückkehren. Die europäischen Sicherheitsbehörden, so Europol-Sprecher Gerald Hesterer, hätten diese Reiseaktivitäten verdächtiger Personen relativ gut im Blick.
Wir haben eine ungefähre Zahl von 5.000 bis 6.000 Menschen, die aus Europa weggegangen sind. Davon sind ungefähr 1.500 zurückgekommen. Die werden schon beobachtet von den Mitgliedstaaten, von den Polizeibehörden. Der Rest, ja, das weiß man zum Teil nicht. Da sind sicherlich noch welche drunten. Da sind aber auch sicher sehr viele, die gestorben sind schon.
Viele dieser IS-, Al-Nusra- oder Al-Qaida-Kämpfer kämen traumatisiert und radikalisiert zurück nach Europa, heißt es in dem Bericht der neuen Antiterrorzentrale von Europol. Die Experten gehen davon aus, dass diese Rückkehrer entweder in Gruppen oder auch als Einzelpersonen Anschläge in Mitgliedstaaten der EU planen könnten, nach dem gleichen Muster wie in den Krisenregionen im Mittleren Osten.
Es hat sich erwiesen, dass der IS Taktiken, die er anwendet im Kriegsgebiet, sei es jetzt noch die Verwendung von Feuerwaffen, automatischen Waffen, von Bomben, Autobomben, irgendwann einmal explodiert. Also wir müssen leider damit rechnen.
Aus der Sicht der Terrormiliz Islamischer Staat seien die Attentate in Belgien und Frankreich erfolgreich verlaufen, sagt Europol. Daher werde der IS vermutlich auch künftig sogenannte weiche Ziele für Anschläge gegen den Westen präferieren. Gezielte Attacken auf die Zivilbevölkerung sind demnach wahrscheinlicher als Angriffe auf Kraftwerke oder Atomreaktoren. Die gute Nachricht zum Schluss. Während die Öffentlichkeit fast nur Notiz von Terrormeldungen nehme, so Gerald Hesterer, gelänge es den europäischen Ermittlungsbehörden immer häufiger, Anschläge zu vereiteln und Tatverdächtige festzunehmen.
Es ist schon deutlich, dass sehr, sehr viel vereitelt worden ist an Anschlägen. Wir haben alleine im Vorjahr gesehen, dass sich die Festnahmen von Terrorverdächtigen praktisch verdoppelt haben. Und dieser Trend hält an. In den Mitgliedstaaten werden immer wieder Terrorverdächtige festgenommen und werden immer wiederum Daten vereitelt.
Mehr Terrorverdächtige werden festgenommen. Ludger Kazmierczak fasste einen Bericht von Europol zusammen. Kaum hat die EU-Kommission grünes Licht gegeben, wird von anderer Seite Protest gegen die deutsche Pkw-Maut laut. Gestern hatte Bundesverkehrsminister Dobrindt den Kompromiss vorgestellt. Demnach sollen ausländische Autofahrer nach einem abgestuften Preissystem zur Kasse gebeten werden. Wer 10 Tage deutsche Autobahnen und Bundesstraßen befahren will, muss je nach Fahrzeugtyp zwischen 2,50 Euro und 20 Euro bezahlen. Das kommt in den Nachbarländern nicht gut an. Vor allem die Niederlande geben Kontra. Kai Küstner fasst zusammen.
Die niederländische Verkehrsministerin hat bereits angekündigt, gegen die deutsche Maut vor Gericht zu ziehen. Andere könnten sich womöglich anschließen. Aus Österreich hieß es, zwar sei mit den neuen Plänen nun etwas besser verschleiert, dass EU-Ausländer benachteiligt würden, ausgeräumt sei diese Diskriminierung aber nicht. Ganz genauso sieht das der Verkehrsexperte der Grünen im EU-Parlament Michael Kramer.
Belastet werden nur die ausländischen Autofahrer. Deshalb ist das europafeindlich.
Über Monate und sogar Jahre hatte die EU-Kommission Verkehrsminister Dobrindt genau deshalb ein tiefrotes Stoppschild entgegengehalten, weil der die Deutschen 1:1 über die Kfz-Steuer entlasten wollte. Dies versucht man nun durch einen Trick zu umgehen, indem die ganz besonders umweltschonenden, sogenannte Euro 6 Autos, sogar mehr Geld herausbekommen, als sie durch die Maut einzahlen. Damit will man den Verdacht entkräften, die Deutschen würden auf den Cent genau entlastet.
Es hat von beiden Seiten Bewegung bedurft, aber jetzt liegt der europarechtskonforme Lösung vor.
Freute sich der Chef der EVP, der größten Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, der gleichzeitig CSU-Parteifreund Dobrindts ist. Nun ist das für Berlin bei drohenden Rechtsstreit sicher von Vorteil, Brüssel auf seiner Seite zu haben. Aber nicht nur aus Sicht der deutschen Nachbarn bleibt die Maut juristisch angreifbar. Von Anfang an hatte die CSU in Wahlkampf-Bierzelten 2013 von einer Ausländermaut gesprochen. Genau Genau das scheint sie nun auch zu bleiben. Denn Minister Dobrindt bekräftigte in Brüssel nochmal:
Es wird keine Mehrbelastungen für inländische Autofahrer geben.
Der grünen Verkehrsexperte Kramer hingegen wundert sich sehr, dass die EU-Kommission zwar ein Problem damit hatte, dass die Deutschen 1:1 von der Maut entlastet werden sollten, aber offenbar nicht damit, dass sie nun noch mehr herausbekommen. Neben der rechtlichen bleiben aber noch andere Fragen offen, was die Maut angeht, finanzielle zum Beispiel.
Das Versprechen war ja daneben auch, dass es substanziell mehr Geld in die Kassen spülen soll. Das war ja auch Herrn Bundesminister Schäuble sehr wichtig. Und ich glaube, allein dieser Punkt wird definitiv nicht erreichbar sein, weil allein das schon als sehr, sehr großes Bürokratiemonstrum erscheint.
Warnt der SPD-Verkehrsexperte und EU-Parlamentarier Ismail Ertug im ARD-Hörfunk. Sowohl Rechts- als auch Rechenexperten werden sich also über das Kleingedruckte in den neuen Mautplänen beugen. Dass die Straßengebühr wirklich kommt, gilt angesichts dessen keinesfalls als sicher. Wenn sie aber doch kommt, kommt die Maut gewiss nicht auf der Überholspur daher. Vor der Bundestagswahl 2017 rechnet selbst Verkehrsminister Dobrindt nicht mit ihr.
Wir bleiben auf der Straße. Der Bundestag hat heute einen Ausbauplan für die Verkehrswege beschlossen. 270 Milliarden Euro sollen investiert werden, um Straßen, Schienennetze und Wasserwege auf Vordermann zu bringen oder neu zu bauen. Das nächste Projekt für Bundesverkehrsminister Dobrindt, der schon gestern im Rampenlicht stand, wie wir ja gerade noch mal gehört haben. Volker Schaffranke berichtet aus Berlin.
Gestern die Einigung über die Pkw-Maut in Brüssel, heute der Bundesverkehrswegeplan im Bundestag. Für Alexander Dobrindt könnte das Timing nicht besser sein. Stolz und selbstbewusst verkündete der CSU-Verkehrsminister, dieser Verkehrswegeplan sei eines der größten Infrastrukturprogramme, die es je gegeben habe.
Mit über 270 Milliarden Euro, mehr als 1000 Projekten und erstmal einer klaren Finanzierungsperspektive, der neue Verkehrswegeplan stärkt das, was unser Land stark macht, Infrastruktur und Mobilität in Deutschland.
Sanierungen bekommen generell Vorrang vor neuen Projekten. Ein Schwerpunkt soll die Beseitigung überregional wichtiger Engpässe und Staustrecken sein. Von den 270 Milliarden Euro ist die Hälfte für Bundesstraßen und Autobahnen vorgesehen. Die Überschrift lautet: Erhalt geht vor Neubau. 70% des Geldes sollen in marode Straßen und Brücken fließen. Das Schienennetz bekommt von dem Kuchen knapp 40% ab. Sören Barthol von der SPD lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium und stellt klar:
Deutschland braucht gute Straßen, Schienen und Wasserwege. Sie sichern unsere Mobilität. Sie sorgen dafür, dass Mittelstand und Industrie wachsen können. Sie sorgen für persönliche Freiheit und gute Arbeit in den Unternehmen.
Für den neuen Plan haben die Länder 2000 Vorhaben in Berlin angemeldet und diese wurden dann nach Kosten, Nutzen und Umweltfolgen bewertet. Das bedeutete auch, jeder einzelne Bundestagsabgeordnete hatte im Vorfeld sehr genau darauf geachtet, welches Projekt aus seinem Wahlkreis auf der Liste ganz oben steht. Doch Sören Barthol widerspricht dem Vorwurf, hier wurden bestimmte Regionen bevorzugt.
Jetzt entscheiden wir, welche Projekte bis 2030 gebaut werden sollen. Und dann heißt es am Ende: Planen, planen, planen.
Für die Grüne Valerie Wilms fehlt in diesem Plan eine kluge Vernetzung und ein stärkeres Verlagern von Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene. Sie hörte in der Rede ihres SPD-Vorredners nur ein Wort heraus.
Zum Schluss haben wir es ja gehört, was Sie wollen, ne? Kollege Barthol, ne? Beton, Beton, Beton. Das ist das, was im Vordergrund steht.
Alexander Dobrindt ist bekannt dafür, dass er sich gerne an den Grünen und ihren verkehrspolitischen Vorstellungen reibt. Der Vorwurf, sein Plan befürworte die Straße und vernachlässige die Schiene, wollte er so nicht stehen lassen.
Hätten wir damals auf Sie gehört, hätten Sie sich mit Ihrer Politik damals durchgesetzt, wir wären bei der Infrastruktur heute ein drittes Weltland, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit.
Der Verkehrsminister bei der Debatte im Bundestag, Volker Schaffranke, berichtete über den jetzt beschlossenen Verkehrswegeplan. Ein weiteres Thema im Parlament war heute das Gentechnikgesetz. Das ist weniger technisch, als es klingt, denn es geht vor allem um die Landwirtschaft und den Anbau von Genpflanzen. Union und SPD liegen über Kreuz, wenn es um die Anbaubeschränkungen und Verbote geht. Darum gab es für den Gesetzentwurf von Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt von der CSU heute viel Gegenwind, was der natürlich nicht gut fand. Bettina Nutz fasst zusammen.
Sichtlich empört war Landwirtschaftsminister Schmidt von der CSU über den Koalitionspartner SPD. Denn der hatte sich für die knappe Stunde Diskussion im Parlament von ihm und dem im Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf verabschiedet.
Eines kann ich ganz sicher sagen. So wie das Gesetz jetzt aussieht, wird es mit uns nicht durchgehen.
Wenn die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegt, dann fängt die Arbeit des Parlaments doch erst an. Wir sind doch hier nicht ein Abnickverein, sondern wir beschäftigen uns mit Gesetzen. Und das ist unsere Aufgabe.
Stellen die SPD-Politiker Matthias Miersch und Elvira Dobrinski-Weiß für ihre Fraktion fest. Dass Schmidts Gesetzentwurf in dieser ersten Fassung im Parlament nicht nur von der Opposition zerrissen werden würde, das konnte man schon länger ahnen. Bereits im Oktober hatten vor allem die SPD-mitregierten Bundesländer in einem offenen Brief den CSU-Minister kritisiert. Er habe sich über einen von Bund und Ländern vereinbarten Kompromiss hinweggesetzt, verbunden mit der Forderung, er möge den Entwurf nachbessern. Denn unterm Strich kommen die Kritiker zu dem Schluss, die Tatsache, dass die meisten Deutschen gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel seien, würde in Schmidts Gesetz nicht berücksichtigt. Der Minister sieht das natürlich anders.
Ich will und werde den kommerziellen Anbau grüner Gentechnik auf unseren Äckern rechtsstaatlich organisiert und rechtsstaatlich strukturiert und unterbindlich. Ich will keinen kommerziellen Anbau.
Zum Ich will nicht gehört aber juristisches Neuland, gibt der Landwirtschaftsminister zu bedenken. Die EU-Ebene bis hinunter zu den deutschen Bundesländern müsse man berücksichtigen. Ganz praktisch formuliert.
Flach ist es mehr bei euch im Norden und bei anderen ist es mehr bergig. Und da gibt es Unterschiede, es gibt auch andere Arten. Und wenn man Ökologie betreiben will, dann muss man schon sich die Mühe machen, ins Detail zu blicken und nicht den Überflug groß drüber zu machen.
Eben jene Details, und zwar die im Gesetzentwurf, treiben die Kritiker auf die Barrikaden. Die Regelung lautet jetzt, der Bund soll auf Wunsch der Mehrheit der Bundesländer Saatguthersteller darum bitten, Deutschland von einer EU-Zulassung auszunehmen. Aber nur dann, wenn 6 Bundesministerien zustimmen. Lehnt der Antragsteller ab, sollen Bund und Länder sogenannte zwingende Gründe für ein Verbot zusammentragen. Der Bund würde dann den Anbau per Rechtsverordnung verbieten.
Wir reden über ein gefährliches Bürokratiemonster. Nach meinem Dafürhalten versucht er, mit allen Mitteln Gentechnik in der deutschen Landwirtschaft durchzusetzen.
Bringt die linken Abgeordnete Karin Binder das Kopfschütteln ihrer Partei, aber auch der SPD auf den Punkt. Warum nicht ein einfaches bundesweites Anbauverbot durchsetzen, fragen auch die Grünen den Minister und sie fordern von der SPD, dieses Gesetz zu stoppen.
Es ist ein Paukenschlag für die Formel 1. Weltmeister Nico Rosberg hat seinen Rücktritt erklärt, nur 5 Tage nach seinem WM-Triumph. Mit gerade mal 31 Jahren beendet er damit seine Karriere. Verkündet hat er diese Entscheidung kurz vor der Saisonabschlussgala des Weltverbands in Wien. Jens Gideon aus unserer Sportredaktion, das kam wohl für alle völlig überraschend. Wie begründet Rosberg denn diesen Schritt?
Er sagt, er sei es leid, diesem Druck, dieser täglichen Arbeit nachzugehen, diesem Dranbleiben, immer wieder das Beste geben zu müssen. Er hat sein Ziel erreicht und wenn es am schönsten ist, wolle er aufhören. Es gebe keinen Grund weiterzumachen, nachdem er 25 Jahre bergan gegangen ist. Mit 6 als kleiner Bub hat er auf dem Schoß seines Weltmeisterpapas Keke Rosberg angekündigt, ich will auch mal Weltmeister werden wie mein Papa. Dann ist er 25 Jahre den Berg hochgestiegen und als er jetzt oben am Gipfel angekommen war, hat er gesagt, das reicht mir, mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein und deshalb höre ich auf.
Rosberg ist glücklich, aber bei Mercedes, da gibt es jetzt doch vermutlich das große Zähneknirschen. Was bedeutet der Rücktritt denn für das Team?
Die Verantwortlichen haben verstanden und akzeptiert, was Nico Rosberg da gesagt hat, aber sie stehen jetzt vor einem Riesenproblem. Aufsichtsratschef Niki Lauda hat sich selbst schon eine Deadline gegeben und hat gesagt, wir müssen bis Weihnachten einen neuen Piloten finden, der unser Auto im nächsten Jahr durch die Formel-1-Kurse steuert. Und das genau ist der Druck, der entstanden ist. Sie müssen einen adäquaten Ersatz für einen Weltmeister finden. Das ist ungleich schwerer, als wenn man jemanden aufzubauen hat, wie es bei Nico Rosberg über Jahre der Fall ist. Den haben sie von unten geholt und hochgeführt bis zum WM-Titel. Etwas Ähnliches müssen sie jetzt wieder tun, denn die richtig guten Piloten wie Sebastian Vettel zum Beispiel, der 4-malige Weltmeister, die sind natürlich anderswo unter Vertrag und nicht zu kriegen. Deshalb wird die Lösung wahrscheinlich aus dem eigenen Nachwuchs stammen. Pascal Wehrlein heißen, das ist ebenfalls ein deutscher Pilot. Der hat jetzt ein Jahr bei einem kleinen Team Formel 1 Luft schnuppern dürfen, kehrt jetzt zu seinem alten Arbeitgeber möglicherweise zurück und fährt in Zukunft den Mercedes von Nico Rosberg. Könnte sein.
Könnte also sein. Wie sind denn sonst die Reaktionen in der Formel 1 auf den Rücktritt?
Die sind noch recht schmal, weil keiner es so richtig glauben kann. Die Piloten zollen ihm Respekt, vor allem sein Teamkollege Lewis Hamilton, mit dem er ja über Jahre jetzt im Clinch gelebt hat. Dem hat er sogar, der Nico Rosberg, vorher eine SMS geschrieben, damit er es nicht aus einer Pressekonferenz oder der Zeitung erfahren muss, der Lewis Hamilton. Und zurück kam eine Antwort: Ich ziehe den Hut, ich habe Respekt vor dieser Entscheidung. Also das wohl das Einzige, was bisher zu lesen und zu hören war. Auf der anderen Seite natürlich die Teamverantwortlichen von Mercedes, die immer wieder gesagt haben, wir respektieren, das ist eine 1000-prozentige Entscheidung von Nico, er wird sie nicht umstoßen, deshalb werden wir jetzt neu planen, aber Hut ab vor dieser Entscheidung.
Jens Gideon, ARD Sport, zum Rücktritt von Nico Rosberg. Man hat sie die First Lady des politischen Chansons genannt. Gisela May hat auf vielen großen Bühnen dieser Welt gesungen, vor allem Lieder von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Und sie hat als Mutti in der ARD-Serie Adelheid und ihre Mörder Kultstatus erreicht. Nun ist sie am Morgen im Alter von 92 Jahren in Berlin gestorben. Oliver Kranz beginnt seinen Nachruf mit Gisela May in ihrer Paraderolle stimmgewaltig.
Lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an.
Mutter Courage war Gisela Mays berühmteste Rolle. 14 Jahre hat sie den Planwagen der fliegenden Händlerin über die Bühne des Berliner Ensembles gezogen und der Figur Charme, Witz, aber auch Härte gegeben.
Man sagt immer Brecht, ach, das ist immer alles kalt und nüchtern und da ist kein Gefühl. Oh nein, er hatte sehr viel Gefühl auch seinen Figuren mitgegeben. Aber eben auch immer wieder den Verstand des Publikums gefordert.
Soll es euch in die Schlacht marschieren, so will es gute Schuhe haben.
Gisela May liebte die Figur vor allem wegen ihrer Widersprüche. Mutter Courage verliert durch den Krieg ihre Kinder. Trotzdem verkündet sie, sie lasse sich den Krieg nicht madig machen.
Und das ist, wo das Publikum aktiviert wird und sagt, sie hat doch aber eben den Krieg verflucht. Was ist denn mit dieser Frau passiert? Was sind die Umstände, die die Frau in diese neue Haltung bringen?
Theater, das zum Denken anregt, war für Gisela May immer das Wichtigste. Dass sie auch in den 90er Jahren für das Publikum präsent blieb, hat sie jedoch dem Fernsehen zu verdanken. Sie spielte die Mutti in der Krimiserie Adelheid und ihre Mörder.
Und sag nicht immer Mutti zu mir.
In Ordnung, Mutti.
Von 1992 bis 2007 hat Gisela May gemeinsam mit Evelyn Hamann vor der Kamera gestanden. Und sie hat auch diese Rolle gemocht. Geboren wurde sie 1924 in Hessen. Mitten im Zweiten Weltkrieg besuchte sie in Leipzig die Theaterschule und wurde danach als Soubrette ans Komödienhaus Dresden engagiert. Von dort arbeitete sie sich kontinuierlich nach oben. Danzig, Görlitz, Schwerin und Halle hießen die Stationen, bevor sie 1951 nach Berlin ans Deutsche Theater kam. Sie gehörte schon zu den Stars des Ensembles, als sie für eine erkrankte Kollegin einsprang und in einem Programm mit Brecht-Liedern auftrat. Nach der Premiere kam ein kleiner, etwas dicklicher Herr in ihre Garderobe.
Eisler, stellte sich vor und sagte, das sollten Sie weitermachen.
Und dieser Satz war die wohl wichtigste Weichenstellung ihrer Karriere. Hans Eisler wurde ihr Lehrer. Und schon bald ging Gisela May mit Brecht-Liedern auf Tournee. Wien, Paris, London, New York. Und überall feierte sie Triumphe. Die Kritiker lobten die Schlichtheit ihres Gesangs und seine absolute gedankliche Klarheit.
Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Wenn man sich heute Aufnahmen von Gisela May anhört, kann man es leicht nachvollziehen. Es steht nicht der Stil im Vordergrund, sondern der Inhalt. Das Lied von der Moldau war Gisela Mays Lieblingslied.
Und damit endet das Echo des Tages. Sie können unsere Sendung wie immer nachhören auf wdr5.de oder auf ndr.de/info. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.